Wir wollen aus Matthäus 24 etwas lesen. Matthäus Kapitel 24, Vers 23. Als dann, wenn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder hier, so glaubet nicht. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorher gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Gemächern, so glaubet nicht. Denn gleich wie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wo irgend das Aas ist, da werden die Adler versammelt werden. Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von den äußersten Enden der Himmel bis zu ihren äußersten Enden. Ich wollte eigentlich auch noch Vers 4 und 5 lesen, aus diesem selben Kapitel. Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschrecket nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation werden wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Aber dieses alles ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Bis dahin. Das Thema von heute Abend, liebe Freunde, ist dem Thema von gestern Abend sehr verwandt. Wir werden sehen, dass in der modernen Zeit der Okkultismus eine wichtige Rolle spielt in der sogenannten New Age-Bewegung, worüber wir heute Abend etwas sagen möchten. New Age, das bedeutet neues Zeitalter. In dem engeren Sinne des Wortes gehören all diejenigen der New Age-Bewegung an, die uns lehren, aufgrund der Astrologie, dass es ein neues Zeitalter gibt. Das geht nämlich so, um es ganz kurz zu erklären. Die Sonne steht am 21. März, also am Frühlingsanfang, in einem gewissen Sternenbild. Und das ist jedes Jahr dasselbe Sternenbild. Aber durch gewisse astronomische Erscheinungen ist es so, dass nach etwas mehr als 2100 Jahren dieser Frühlingspunkt sich sehr langsam verschoben hat zu dem nächsten Sternenbild. Und die Astrologen nennen ein Zeitalter, nach dem Sternenbild, in welchem sich dieser Frühlingspunkt, wie man es nennt, befindet. Also der Punkt, in welchem die Sonne steht am 21. März. In den vergangenen 2000 Jahren war das das Sternenbild der Fische. Deshalb sprechen die Astrologen von dem Fischenzeitalter. Vordem war das etwa 2000 Jahre das Zeitalter des Widders und vordem das Zeitalter des Stiers. Aber in der heutigen Zeit etwa, das lässt sich nicht so ganz genau berechnen, muss ein neues Zeitalter anbrechen. Manche sagen, dass das am 5. Februar 1962 war, andere behaupten am 17. August 1987. Da gehen die Berechnungen auseinander. Aber irgendwann in diesem Jahrzehnten fängt also dieses neue Zeitalter an. Was ich über diese Zeitalter sage, ich möchte das mal ausdrücklich betonen, weil das manchmal zu Missverständnissen geführt hat. Ist also jetzt nicht, was ich davon halte, sondern was die Astrologen behaupten. Und das muss man wohl richtig auseinanderhalten. Aber eben weil sie sich auch auf die Bibel berufen, hört sich das sehr christlich an. Sie sagen zum Beispiel, dass in den 2000 Jahren vor unserer Zeitrechnung, also in dem Zeitalter des Widders, der Widder auch tatsächlich das kennzeichnende Tier war. Die Religion, die am meisten das damalige Zeitalter kennzeichnete, war die jüdische Religion, in welcher das Schaf oder auch der Widder oder auch das Lamm eine zentrale Rolle spielte. Das war das tagtägliche Brandopfer, denken wir auch an das Osterlamm, Passahlamm, denken wir an so viele andere Opfer, aber auch an die Tatsache, dass die Führer des Volkes immer Schafhirten waren. Ob wir nun an Abraham, Isaac und Jakob denken oder an Mose oder auch an David, den späteren König, das waren alles Hirten, Schafhirten. Das hört sich alles sehr einleuchtend an. Und dann so ungefähr am Anfang der heutigen Zeitrechnung, wie die Marxisten das früher immer so sagen, wir sagen dann nach der Geburt Christi, da fing das neue Zeitalter an, das Zeitalter der Fische. Und sagen man tatsächlich, dieses Zeitalter wird auch von einem Fisch gekennzeichnet. Viele haben auch auf ihrem Auto solch einen Fisch stehen, als Symbol, fast Geheimsprache, denn die Weltlinge wissen das ja meistens gar nicht, als Geheimsprache, als Christen unter sich, dass es sich um einen Christ handelt in diesem Auto. Der Fisch ist ein altes Symbol. Und der Jesus hat auch als Jünger nicht Schafhirten gewählt, sondern, nicht alle, aber doch viele von ihnen, mehr als die Hälfte, waren Fischer. Also alles ganz wunderbar, ganz deutlich, hat auch keine Wunder mit Schafen oder Widdern getan oder mit Lämmern, sondern mit Fischen, einige Male. Und das hört sich alles sehr einleuchtend an. Das christliche Zeitalter ist das Fischenzeitalter. Wobei dann sofort zu bemerken sei, dass dieses Zeitalter jetzt vorüber ist. Das ist natürlich das Besondere. Die New Age-Bewegung, die also ein neues Zeitalter ankündigt, sagt damit, dass das christliche Zeitalter oder in astrologischer Sprache das fische Zeitalter jetzt endgültig vorbei ist. Tut uns leid um die Christen, aber es ist vorüber. Jetzt hat ein neues Zeitalter angefangen, gekennzeichnet von dem heutigen Sternenbild, wo der Frühlingspunkt der Sonne sich befindet, und das ist das Sternenbild Wassermann. Wassermann. Auf Lateinisch, also in der wissenschaftlichen Sprache, heißt das Sternenbild Aquarius, und deshalb sprechen englische Schriftsteller auch oft von dem Aquarian Age, das aquarische Zeitalter. Und jeder, der ein Aquarium hat, weiß, dass Aqua etwas mit Wasser zu tun hat. Also das ist auch eine Bezeichnung. Es ist das aquarische Zeitalter. Das ist also ein nachchristliches Zeitalter. Und an diese astrologische Behauptung verknüpft man nun sehr viele unterschiedliche Einsichten. Denn die Astrologen behaupten, uns genau sagen zu können, was nun typische Merkmale des Fischezeitalters waren und was nun die kommenden Kennzeichen des Wassermannzeitalters sind. In welchen Hinsichten unterscheidet sich nun dieses neue Zeitalter von dem alten? Und davon möchte ich einige Dinge erwähnen, um anhand dieser Punkte zu zeigen, wie vieles mit dieser New Age-Bewegung verbunden ist. Es ist wie ein Schirm, ein Regenschirm, diese New Age-Bewegung. Fast alle modernen Bewegungen, Erscheinungen, Richtungen, Ideologien passen irgendwie unter diesem Regenschirm. Die New Age-Bewegung behauptet selbst, eine allumfassende Ideologie zu sein, unter welcher auch alle Religionen zusammengefasst werden können. Auch das Christentum braucht nicht unbedingt vorbei zu sein, im Gegenteil, sie sind sehr tolerant und sehr freundlich, aber wenn die Christen den Zug nicht verpassen wollen, dann müssen sie auch irgendwie unter diesem Regenschirm untergebracht werden. Und wir werden sehen, wie wir das zu tun haben, oder besser gesagt, wie wir das eben nicht zu tun haben, denn ich bin ein Gegner, für solche, die es noch nicht wissen, ein Gegner der New Age-Bewegung. Ich möchte gerade die großen Gefahren ans Licht bringen. Und wir hören schon aus dieser Darstellung der verschiedenen Zeitalter, wie einleuchtend, fast biblisch das alles klingt. Nun, was waren nun Kennzeichen dieses Zeitalters der Fische? Erstens, oder vielleicht noch ein interessantes hinzuzufügen, wir wissen schon längst natürlich, dass das menschliche Gehirn aus zwei Hälften besteht, die in der Mitte durch eine Brücke verbunden sind, und diese beiden Gehirnhälften haben je ihre eigene Spezialisierung. Und sagen jetzt diese Anhänger der New Age Bewegung, im Fischezeitalter haben wir ganz besonders unsere linke Gehirnhälfte entwickelt. Für solche unter euch, die links sind, 50% von euch, da ist die ganze Geschichte genau umgekehrt. Also ein bisschen kompliziert. Aber bei den meisten Menschen, weitaus den meisten, ist es die linke Gehirnhälfte. Und die ist sehr rationell veranlagt. Daraus geht die ganze moderne Wissenschaft hervor, die ja ein Produkt ist dieses Fischezeitalters. Das ist eine ganz typische Wissenschaft, nämlich, und ab und zu muss ich mal ein paar Fremdwörter benutzen, eine analytische Wissenschaft. Das heißt, sie analysiert, das heißt, auseinandernimmt, in Bruchstücke aufteilt. Alles zerteilt. Man nimmt eine Blume, eine wunderschöne blühende Blume aus dem Feld, die wird gepflückt, wird zerlegt in Bruchstücke und jedes Bruchstücklein wird unter dem Mikroskop studiert und am Ende sagen wir so, jetzt wissen wir, was eine Blume ist. Während jeder Bauer, der von dieser Wissenschaft überhaupt keine Ahnung hat, aber die Blumen auf den Wiesen genießt, natürlich viel besser weiß, was eine Blume ist. Das ist eben der große Fehler der Fischewissenschaft, dass das Zerstückeln nun zur Erkenntnis führen sollte. Nein, sagen die Anhänger der New Age-Bewegung, wir brauchen eine ganz andersartige Wissenschaft. Eine Wissenschaft, die weniger Wert legt auf die linke Gehirnhälfte und mehr auf die rechte Gehirnhälfte. Manche sagen sogar, die linke Gehirnhälfte ist die männliche. Deshalb wurde im vergangenen Zeitalter das Männliche so überbetont. Es war das Zeitalter der Unterdrückung der Frauen, aber jetzt bricht für die Frauen ein wunderbares Zeitalter an. Es geht gar nicht mehr, wie wir noch später sehen, um die Gleichberechtigung der Frauen, das ist schon längst überholt. Im Wassermann-Zeitalter, wenn es auch Wassermann heißt, im Wassermann-Zeitalter werden jetzt die Frauen die erste Stellung bekommen. Die rechte Gehirnhälfte ist vielmehr auf das Gefühl eingestellt, auf Intuition, die ja zuerst eine weibliche Eigenschaft ist. Das bedeutet nun ganz direkt schon, dass alles, was damit zu tun hat, mit Gefühl, mit Intuition, auch deshalb mit den verborgenen Kräften der menschlichen Natur, eine große Rolle spielt in der New Age-Bewegung. Dazu gehören also die östliche Mystik, die heute so populär ist. der ganze Okkultismus, Yoga und alles, was dazu gehört, Magie, Astrologie, auch die Drogenbewegung, insoweit sie einen ideologischen Charakter hat, gehört dazu. Alles, was jetzt die Gefühle im weitesten Sinne, auch also okkulte Erfahrungen fördert, wird auch von der New Age-Bewegung befürwortet. Das sollten wir jetzt entwickeln und das führt auch zu einer ganz anderen Wissenschaft, wo weniger der analysierende Verstand auf dem Vordergrund steht, wo auch weniger analysiert wird, zerstückelt wird, sondern wo man in großen Gesamtheiten denkt. Eine synthetische Wissenschaft wird das denn genannt. Und verschiedene Wissenschaftler, wie Fridtjof Capra in Amerika, haben ganze Bücher geschrieben, von der Physik aus, von der Biologie aus, um das nun zu betonen. Es kommt nicht auf das Individuum an, sondern auf das Funktionieren des Einzelnen in einer größeren Gesamtheit. Ob das nun ein Ameisennest ist oder ein Bienenkorb oder eine menschliche Familie oder was auch sein möge, es kommt auf diese größeren Gesamtheiten an. Also die Soziologie ist eine höhere Wissenschaft als die Biologie. Die Analyse, das Studium der größeren Gesamtheiten von Tieren oder von Menschen ist ja wichtiger als das Studium des einzelnen Menschen. Das bedeutet auch, dass eine medizinische Wissenschaft, die vielmehr die Betonung legt auf den ganzen Menschen, also befürwortet werden sollte. So muss ich auch von vornherein sagen, dass in dieser modernen Bewegung auch viel Gutes vorhanden ist. Das ist ja auch klar. Der Teufel benutzt nie hundertprozentig Lüge. Das ist nämlich zu auffallend. Selbst die größten Dummköpfe würden das durchschauen. Also, er benutzt immer eine Mischung von Wahrheiten und Lügen. Er schlachtet die Schwachheiten des christlichen Zeitalters aus, um jetzt seine Lehren unter die Menschen zu bringen. Seine Verführungen. Und so ist es auch. Die medizinische Wissenschaft hat sehr früher, und die Eltern unter uns kennen das vielleicht noch tatsächlich viel zu viel nur in Kranken, in Ausdrücken wie kranke Organe gedacht. Nicht? Wo liegt diese kranke Leber, fragt der Arzt. Er sieht keinen Patienten, er sieht nur einen kranken Leber. Und so haben die älteren Ärzte noch immer gedacht. Jetzt sagt man, es geht nicht um kranke Organe, es geht um den kranken Menschen. Man nennt das die holistische Medizin. Und in diesem Denken passt auch, wie ich gestern Abend schon kurz andeutete, wunderbar die Homöopathie, die auch diesen Ruf hat, sich auf den ganzen Menschen zu richten. Deshalb sind heute Heiler oder Ärzte, die der New Age-Bewegung anhängen, Homöopathen. Und wenn man heute zu einem Homöopathen geht, dann muss man dabei bedenken, dass in vielen Fällen, natürlich nicht in allen, in vielen Fällen man es mit New Age-Denker zu tun hat. Das muss man schon aufpassen. Jetzt sagt einer, wie kann ich das denn feststellen? Wir wollen auch nicht so ängstlich sein, aber wenn der Arzt sagt, so wie ich das schon von manchen Gläubigen hörte, wenn der Arzt sagt, ja, das kommt dadurch, dass sie krank sind, dass ihre kosmischen Kräfte ein bisschen durcheinander sind und sie müssen sie wieder in Harmonie mit dem Kosmos bringen, dann sagen sie, adieu, Herr Arzt, ich suche mir einen anderen. Denn von solchen Ärzten kann man besser fernbleiben. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber das wird auch überall in dem Westen aufkommen und sich verbreiten. Diese Art Heilkunde. Man sagt auch, das fische Zeitalter wurde gekennzeichnet von einem statischen Denken. Man hat ja kein Auge für Entwicklung, für Veränderung. Der Marxismus hat das auch immer dem üblichen traditionellen Denken vorgeworfen. Also das Statische, man war nicht auf Veränderung, auf Erneuerung, schon gar nicht auf Revolution gerichtet. Nun, das Denken des neuen Zeitalters ist jetzt ein dynamisches Denken. Und auch hier kommt dann die Evolutionslehre wieder zu Vorschein. Und jetzt ist der Zirkel geschlossen, dieser drei Abende. Die Evolutionslehre so kommt auch in der New Age-Bewegung in dieser Weise eine ideologische Bedeutung. Und ich wiederhole noch ganz kurz, was ich gestern ausführlicher gesagt habe. Die Evolutionslehre erklärt uns nämlich, wie alles Geist ist, so wie die Marxisten aus der Evolutionslehre bewiesen, dass alles Materie ist, so beweisen diese New Age-Denker daraus, dass alles Geist ist. Nämlich, weil wir aus der Materie entstanden sind, da muss auch die Materie schon geistig sein. Alles ist Geist. Alles ist Leben, alles ist lebendig, wir werden das auch noch gleich sehen bei der Erde. Das, der Kosmos, das Weltall ist geistig, ist lebendig, ist ein großes, mächtiges ein großer, mächtiger Organismus, in welchem wir uns befinden. Und wir sind durch diese vitalen Kräfte mit dem ganzen Weltall verbunden. Das ganze Weltall ist ein offenes, dynamisches System, das immer sich weiter evoluiert, sich weiter entwickelt zu immer höheren Niveaus der Existenz. Nun, wenn man das einmal verstanden hat, diese Gegensätze, dann werden die Dinge von selbst deutlich. Dann versteht man auch, warum zum Beispiel im christlichen Zeitalter es so viel Krieg gegeben hat. So wie die Wissenschaft alles zerstückelt, so ging das auch mit den Christen. Und auch mit der Landkarte von Europa. Aus dem einen römischen Reich entwickelten sich die vielen, vielen, vielen Staaten. Und auch das frühere Deutsche Reich, das römische Reich deutscher Nation, wurde zerstückelt in viele, viele kleine Fragmente. Das ist nun typisch für das Fischezeitalter, das ist aber jetzt vorbei. Jetzt nicht mehr Analyse, jetzt nicht mehr Aufteilung, Zerstückelung, sondern Synthese, Zusammenfügung. Die Sowjetunion hängt noch ein wenig nach, die fällt erstmal auseinander, aber das ist nur eine Übergangsphase. Wenn sie richtig auseinandergefallen ist, dann werden diese Bruchstücke, wenn sie auf eigenen Beinen stehen, werden sich auch irgendwie dem Vereinigten Europa anschließen. Das kann etwas länger dauern, aber das wird auch geschehen. Grundsätzlich ist die Tendenz Vereinigung. Das Deutsche Reich hat im vergangenen Jahrhundert schon wieder vereinigt und seit einigen Jahren ist auch, sind die zwei Städte wieder vereinigt. Noch wichtiger aber ist, dass das ganze vereinigte Deutschland sich mit allen Ländern Europas vereinigt. Kein Weltkrieg mehr in Europa, aber nicht nur ein vereinigtes Europa. Die Synthese muss so weit gehen, dass die ganze Welt vereinigt wird. Bis vor einigen Jahren hatten die Vereinigten Nationen relativ wenig zu sagen, durften sich wenigstens nicht in die Innenpolitik eines selbstständigen Staates mischen. Seit dem Golfkrieg ist das eigentlich anders. Und jetzt sehen wir, dass es schon ziemlich normal ist, dass die Vereinigten Nationen sich in die Innenpolitik eines Landes mischen, ob das nun Irak war oder jetzt das ehemalige Jugoslawien oder in Kambodscha. Und so wird es auch mit anderen Ländern gehen. Das wird jetzt ganz normal. Wir sind alle, und das will die New Age-Bewegung auch, wir sind auf dem Wege zu einer einzigen Weltregierung mit einer internationalen Polizei. So wie wir jetzt in Deutschland eine einzige Regierung haben, mit einer Polizei, die dann örtlich eingreifen kann, so kann es auch eine internationale Polizei geben, beherrscht von den Vereinigten Nationen. Und die dann überall in verschiedenen Ländern, wo große Unruhe ist, eingreifen kann und dort Ordnung schaffen kann. Das ist die Voraussicht des neuen Zeitalters. Nicht Zerstückelung, sondern Vereinigung. Toleranz. Nicht mehr Fanatismus, nicht mehr Unterdrückung, so wie die Christen das unter sich auch gemacht haben. Auch das Christentum ist ja in tausend Stücke verteilt worden. Das ist auch vorbei. Nicht nur also staatlich, politisch wird die Welt sich vereinigen, sondern auch die Christen, die Religionen, erstmal die Christen unter sich, die schließen sich zusammen, und wir könnten meinen, dass der Weltenrat, der Kirchenrat, schon ein Vorbote davon ist, Aber die verschiedenen Kirchen und Strömungen und Bewegungen werden sich auch zusammenschließen müssen. Es gibt keine Missionare mehr. Wir wollen jetzt nicht jüdische Missionare zu den Juden senden, sondern wir wollen einen Dialog, wobei wir uns gegenseitig ernst nehmen. Das ist Toleranz. Verfolgungen gibt es nicht mehr, es gibt nur noch Toleranz. Wobei wir nicht suchen nach dem, was uns voneinander trennt, sondern nach dem, was uns miteinander verbindet. Das, was wir gemeinsam haben. Und so gibt es auch einen Dialog mit den Moslemen. Und vor einigen Jahren hat der Papst schon in Assisi eine Gebetszusammenkunft gehabt mit führenden Hindus und Buddhisten. Und warum auch nicht? Letztendlich sind doch alle Religionen fundamental dasselbe. Man verehrt doch überall denselben Gott. Auch die vielen Götter der Hindus sind doch Manifestationen des einen Gottes. Letztendlich verehren wir alle den einen Gott. Also die New Age-Bewegung predigt eine einzige Weltregierung, die im Anbau ist, auch eine einzige Weltreligion und auch einen einzigen Weltlehrer. Ich habe davon gelesen in Matthäus 24. Wenn man sagen wird, hier ist der Christus oder dort, glaubt es nicht. Die New Age-Bewegung verkündigt uns, dass wenn einmal dieser neue Weltlehrer auftreten wird, da werden die Christen zu ihrem Erstaunen entdecken, dass das nun genau der Christus ist, auf den sie gewartet haben. Und die Juden werden entdecken, dass das nun genau der Messias ist, auf den sie gewartet haben. Und die Moslems werden entdecken, dass das nun genau der große Imam ist, den sie am Ende der Zeiten erwarten. Und die Buddhisten werden merken, dass das genau der Bodhisattva oder der Maitreya ist, den sie erwarteten. Alle werden sehen, dass dieser eine Weltlehrer die Erfüllung ihrer Träume, ihrer Erwartungen ist. Und ich sage sofort, der Herr Jesus in dieser Beziehung ganz nüchtern. Er sagt, wenn man sagt, hier ist der Christus oder dort, glaubt es nicht. Wenn er, das ist der größte Raum in Berlin, wenn er dort mit einer Mercedes 600 vorfährt und bejubelt wird von Hunderttausenden von Menschen und in diesem größten Raum spricht er jetzt seine Anhänger zu, dann sagt der Herr Jesus, lasst euch nicht betrügen, das kann er nicht sein. Denn wenn der Sohn des Menschen kommt, dann kommt er nicht mit einem Mercedes 600, sondern dann erscheint er mit den Wolken des Himmels, so wie der Blitz ausgeht vom Osten gegen Westen. Das ist der Sohn des Menschen. Aber viele, auch viele Christen werden sich verführen lassen. Man kann auch gut verstehen, warum so viele gereizt werden von dieser New Age-Bewegung. Toleranz ist das Schlagwort. Alle Religionen sollen sich endlich vertragen. Keine Kriege mehr. Die Nationen sollen sich vertragen. Der Krieg ist vorbei, der Kalte Krieg ist vorbei. Die Gegensätze zwischen Ost und West sind vorbei. Ich war vergangene Woche mal in der Königlichen Militärischen Akademie in Holland, aus Gründen, die ich jetzt euch nicht zu erzählen brauche. Und ich hörte von den Lehrern, wie schwierig das nun war, die jungen Kadetten, die jungen Offiziere zu erziehen. Früher konnte man immer sagen, die Russen. Die Russen wenigstens, wo der Feind war. Jetzt weiß man nicht mehr, wo man einen Feind herholen soll. Die Chinesen, das ist nun allzu albern, die sind so weit weg. Es ist viel schwieriger, so ist ja alle militärische Ausbildung in allen Zeiten gewesen. Nicht hier war das genauso nur umgekehrt. Die militärische Ausbildung geht immer davon aus, dass man genau weiß, wo der Feind ist und dass man das jetzt den jungen Offizieren, den Soldaten einprägt. Pass auf, wenn die kommen, dann machen wir so und so und so. Aber jetzt wissen wir nicht mehr, wer denn woher kommen sollte. Wir haben keine Feinde mehr, wir haben nur noch Versöhnung, wir haben nur noch Toleranz. Wir schließen uns alle zusammen. Was vor der Wende kein Mensch glauben konnte, das geschieht jetzt. Wir ertragen uns alle, wir schließen uns zusammen und wir werden eins. Wie wunderbar. Man kann sich das so gut vorstellen, dass das für viele eine wunderbare Botschaft ist. Friede, Harmonie, Ordnung, Ruhe, das wollen wir doch alle. Und der Gedanke, dass letztendlich alle Religionen genau dasselbe wollen, ist auch so reizend, dass viele sagen, wie bekloppt sind doch die Christen, die meinen, dass sie als Einzige die Wahrheit gebracht haben. Dafür ist die Wahrheit viel zu erhaben, viel zu hoch, viel zu groß, dass nur eine Religion die gebracht haben könnte. Sie werden immer mehr ein Fremdkörper werden in dieser Welt. Wir sind die Intoleranten. Und einmal wird die Welt so tolerant sein, dass die Intoleranten jetzt gezwungen werden müssen, auch tolerant zu sein. Da ist natürlich ein Denkfehler darin, und ich hoffe, dass jeder diesen Denkfehler von sich selbst aus versteht. In der französischen Revolution sagte man das auch, wir wollen alle frei sein, und solche, die nicht frei sein wollen, die werden wir zwingen, frei zu sein. Genau dieselbe Gedankenfehler. Und so ist es hier auch. Wir wollen alle tolerant sein, und wer nicht tolerant ist, den zwingen wir, tolerant zu sein. Das ist die Intoleranz der Toleranz. Aber so geht es. Und manche werden nicht mitmachen wollen. Das sind die Christen. Das sind die Jünger Jesu. Es geht mir jetzt nicht darum, ob es in Matthäus 24 das nach oder vor der Entrückung ist. Das ist jetzt nicht mein Thema. Worum es geht, ist, dass wir hier Jünger Jesu finden, die an jedem Tag in der großen Drangsal sagen werden, wir machen nicht mit. Wir machen nicht mit. Genauso wie die drei Freunde in Daniel 3. Das ganze Fest verdorben haben, indem alle sich niederbeugten vor diesem großen Bild, da waren auch alle Nationen der damaligen Welt, des damaligen persischen Reiches oder babylonischen Reiches vertreten und alle beugten sich nieder. Welch eine schöne Ordnung, wie schön sah das alles aus. Nur drei Männer blieben stehen und es hat es immer solches gegeben. Und solche Leute wollen wir auch sein. Der einzige Grund, dass das Christentum damals im Römischen Reich überlebt hat, menschlich gesprochen, ist gerade dieser Grund, weil sie so intolerant waren. Das bedeutet, es gab hunderte von Religionen im Römischen Reich. Nur eine davon hat überlebt im Westen. Das ist das Christentum. Warum? Ich sage jetzt horizontal, menschlich. Also abgesehen von der Führung Gottes. Aber der Grund war ganz einfach, dass alle diese hunderten Religionen waren bereit, dem Kaiser göttliche Ehre zuzubringen. Nur die Christen nicht. Die sagen, wir haben nur einen Herrn, nur einen Kaiser, nur einen König. Und nur den wollen wir verehren. Und deshalb, weil sie sagten, wir bringen die Wahrheit. Es gibt nur einen Namen, durch welchen wir errettet werden können. Deshalb gingen sie nicht unter, so wie man meinen könnte. Deshalb überlebten sie gerade. Und so wollen wir es auch bleiben. Nicht intolerant natürlich, dass wir andere Menschen verfolgen möchten oder also etwas Ähnliches. Das natürlich nicht. Damit wollen wir uns überhaupt nicht beschäftigen. Aber wohl, dass wir sagen, nicht, dass wir so vernünftig sind, aber wir haben ein Buch, das die Wahrheit Gottes enthält. Aber gut, bevor wir dazu kommen, gibt es noch viel mehr Dinge zu sagen. Ich habe etwas mehr zu sagen über die Frau. Ich habe schon etwas darüber gesagt, welche eine wunderbare Zeit die Frauen erleben werden im neuen Zeitalter. Wie war das nun im Fischezeitalter? Traurig. Gegenüber dem Sternenbild der Fische steht auf der anderen Seite das Sternenbild Jungfrau. Nun, das sagt ja alles aus. Das ist kennzeichnend für das Fischezeitalter. Hier redet also wieder nicht der Bruder Auwene, sondern die Astrologen. Das muss man natürlich gut auseinanderhalten. Die Astrologen sagen, das Jungfrau-Ideal ist kennzeichnend. Das bedeutet zwei Dinge. Sie ist Jungfrau und sie ist Mutter, Maria. Nun, das ist eben das Schöne. Die Mutterschaft wurde gefördert. Umso mehr Kinder, umso besser. Aber Jungfrau zur gleichen Zeit wurde auch als Ideal gepriesen. Deshalb gingen die besten Frauen natürlich in die Kloster. Deshalb sexuelle Unterdrückung. Und das ist nun genau das Entgegengesetzte, das wir im Wassermannszeitalter erleben werden. Da vollkommene sexuelle Freiheit, keine Repression mehr, keine Unterdrückung mehr und die Frauen werden auch endlich frei sein und nicht mehr gezwungen sein, 5, 6, 7 Kinder zu bekommen. Sie werden frei sein, 1, 2 Kinder. Und möglichst auch noch außerhalb des Körpers, sodass sie da überhaupt keine Probleme mit haben, dazu, dass sie auch vollkommen frei sein zu tun, was sie selbst wollen. Das ist die Freiheit des neuen Zeitalters. Nun, die sexuelle Revolution haben wir in den 60er Jahren schon erlebt. Das haben wir schon alles hinter uns. Die feministische Bewegung ist nicht ganz der New Age Bewegung zuzuordnen. Aber sie überschneiden sich weitgehend. Insoweit die feministische Bewegung sich nicht nur einsetzt für die Befreiung, zwischen Anführungszeichen, unserer armen Frauen, sondern insoweit sie auch mit der Ideologie der New Age Bewegung verbunden ist. Die Überlegenheit der Frau. Das ist die Botschaft. Ich komme direkt. Wir sehen das in verschiedenen Hinsichten. Erstens, in der Theologie haben wir natürlich jetzt die feministische Theologie. Gott ist eine Sie. Vor Jahren war ich in Toronto in Kanada, da sah ich ein Mädchen auf der Straße, sie hatte so eine kleine Botschaft. Als Gott den Mann schuf, machte sie nur einen Witz. Ich dachte, was heißt das denn? Ich bin ziemlich frech, ich drehte mich um, ich sagte, wer ist sie? Gott natürlich, sagte sie. Oh, das war das erste Mal, dass ich mit der feministischen Theologie in Berührung kam. Als Gott den Mann erschuf, machte sie nur einen Witz. Das ist etwas schwierig. Der Mann als Witz der Natur, die Frau als das eigentliche Wesen, das Gott beabsichtigt hat. Das hat sie also, diese Lehre hat sie also ins Christentum hineingedrungen, in die feministische Theologie, also innerhalb des Bereiches des Christentums. Das Weibliche kommt in der New Age Bewegung oft vor unter dem Wort sanft. Man will, das Weibliche ist das Sanfte, das Weiche, also in dem neuen Zeitalter will man eine sanfte Technologie, nicht mehr die harte Technologie, so wie wir die jetzt haben, das muss alles vorbei. Es muss eine sanfte Technologie kommen. Wir wollen sanfte Heilverfahren, ich habe schon darüber gesprochen. Sogar die ganze New Age Bewegung hat man oft gekennzeichnet als eine sanfte Zerstörung. Zerstörung, weil man den Ausdruck New Age relativ wenig hört. Manche unterschätzen deshalb diese Bewegung auch voll und ganz, weil sie den Ausdruck wenig hören. Es gibt auch keine Organisation irgendwo mit einer Adresse. New Age Bewegung Berlin, so und so, gibt es nicht. Es gibt keine Organisation, es gibt keine Führer, die man anschreiben könnte oder verantwortlich stellen könnte. Es ist, wie ein berühmtes Buch gesagt hat, eine Verschwörung, die aquarische oder die sanfte Verschwörung. Das heißt, der Name wird relativ wenig benutzt, aber viele in der feministischen Bewegung, in der ökologischen Bewegung, der Umweltbewegung, in der Friedensbewegung, in all diesen Bereichen gibt es diese New Age Ideologie, ohne dass das Wort benutzt wird. Die erste politische New Age Partei in der Welt ist in Deutschland entstanden und das sind die Grünen. Wenn man sich richtig mit ihren Büchern beschäftigt, besonders mit den Büchern aus der Anfangszeit, jetzt sind sie auch fast schon eine Bourgeoisie-Partei, aber damals, in der Anfangszeit, wenn man sich ihre Bücher liest, dann sieht man, es ist eine echte New Age-Ideologie. Nicht nur, also geht es, ich habe eine gewisse Sympathie zu der Umweltbewegung. Unsere Umwelt ist gewaltig gefährdet, gewaltig verunreinigt. Und hier in Ostdeutschland sollte man das noch immer so viel umso mehr, umso besser verstehen, um von Russland zu schweigen. Also eine gewaltige Gefahr für die Menschheit. Insoweit haben wir alle mit Schuld und hat man eine gewisse Sympathie zu dieser Bewegung. Aber auch hier wird solch eine Bewegung, wie auch die feministische Bewegung, verseucht von dieser New Age Ideologie. Da geht es nicht einfach um Umweltschutz. Da sagt man Folgendes. Die Erde ist die alte Muttergöttin. Es geht nicht mehr um den Vater, um das Vaterbild der Bibel. Das gehört dem Fischezeitalter an, das ist überholt. In den älteren Religionen, älter als das Christentum, ist Gott nicht ein Vater, sondern gerade eine Mutter. Es ist die alte Muttergöttin aller ältesten Religionen. Und solche Ideologen, wie auch bei den Grünen in der Anfangszeit, sprachen wieder öffentlich von der Göttin. Gaia, sie benutzen das griechische Wort, die Erde ist unsere Mutter. Wir sind alle aus der Erde hervorgegangen, das klingt auch fast biblisch, wir sind ja aus Ton, aus dem Erdboden hervorgegangen. Die Erde ist aber auch ein Lebewesen, ein lebendiger Organismus, habe ich schon ganz kurz angedeutet. Die Erde ist deshalb ein großes Biosystem, ein großes Lebewesen. Und deshalb ist Umweltbeschmutzung, Umweltverunreinigung nicht nur eine Gefahr für uns selbst, sondern es ist eine Beleidigung unserer Mutter. Wir haben dabei unsere eigene Mutter beschmutzt und beleidigt. Das ist der ideologische Unterton in diesem ganzen Denken. Die Erde ist ein Lebewesen. Und wir gehören diesem Lebewesen an. Wir müssen wieder Respekt haben vor dieser Muttergöttin. Und da sieht man auch wieder diese Überschneidung mit der feministischen Theologie, die nun noch absolut wahrhaben will, dass Gott eine Göttin ist, dass Gott eine Sie ist. Das ist Gaia. Auch hier muss man sagen, natürlich, das liegt die ganze Umweltbewegung, der New Age-Bewegung zuzuordnen ist. Das wäre viel zu billig, das wäre auch ungerecht. Aber auch hier überschneiden die beiden sich und die New Age-Bewegung möchte nur allzu gern die ganze ökologische Bewegung unter diesen Regenschirm der New Age-Bewegung unterbringen. Zur gleichen Zeit wissen wir natürlich, dass diese Muttergöttin nie als eine Person verehrt werden kann. Sie ist ein Lebewesen, die Erde, aber nicht eine Person. Nun, das persönliche Gottesbild ist auch veraltet. Das gehört auch dem Fischezeitalter an, dass man zu einem Gott betet, als ob er eine Person sei, eine Vaterfigur mit einem langen weißen Bart auf einem Thron im Himmel. Das ist völlig überholt, das ist primitiv, das sind Märchen. Jetzt wissen wir, Gott ist eine Mutter, aber unpersönlich. Es sind die kosmischen Kräfte, die insgesamt das Göttliche bilden. Und das Wichtige ist, auf der einen Seite ist Gott also unpersönlich, das Göttliche. Und das Kosmische sind identisch, auch wieder so eine ganz falsche, unbiblische Lehre. Denn in der Schrift ist Gott natürlich nicht nur eine Person, das ist schon ganz wichtig, sondern auch eine Person, die vom Kosmos ganz genau zu unterscheiden ist. Gott ist nicht der Kosmos. Gott hat den Kosmos erschaffen. Er steht außerhalb des Kosmos. Aber in dieser Lehre, die gar nicht neu ist, sondern uralt, im Pantheismus, wie man dazu sagt. In dieser Lehre wird behauptet, das Kosmische und das Göttliche sind identisch. Was bedeutet das? Nun, ich als Mensch bin nur ein Bruchstück in dem Kosmischen. Das Göttliche ist also auch in mir. Das haben wir gestern Abend gesehen beim Hinduismus, beim Buddhismus. Im Hinduismus gibt es die Weltseele und die individuellen Seelen. Und der Kern des Mystizismus ist, dass die persönliche Seele eins wird mit der Weltseele, dass der Mensch ins Kosmische aufgeht. Eins wird mit dem Kosmische, das heißt mit dem Göttlichen. Dafür muss der Mensch dieses göttliche Fünklein, dieser Funken in ihm selbst anfachen und entwickeln. Es gehört zu den größten Lügen vom Anfang der Menschheit an, diese Behauptung, dass der Mensch im tiefsten seines Wesens göttlich ist. Und ich wiederhole, was ich auch gestern Abend gesagt habe, in Verbindung mit 1. Mose 3. Ihr werdet Gott gleich sein, kennend das Gute und das Böse. Dieses Gottgleichsein, dieser Wunsch, göttlich zu sein bzw. zu werden, ist der Kern der Abtrünnigkeit, der falschen Religion, des Mystizismus. Der Mensch muss das Göttliche in ihm entwickeln. Und auch hier muss ich sagen, so wie bei der feministischen Theologie und manchen anderen Bewegungen, dass diese Gedanken sich auch in das Christentum hineingeschlichen haben. Und auch von christlichen Predigern überall in der Welt kann man heute hören, dass der Mensch zutiefst auch göttlich ist und dass es in dem Glauben darum geht, dass der Mensch zu Gott emporsteigt, sich mit dem göttlichen Einfall oder wie man es auch ausdrücken mag, oft sehr gescheit, so dass es sich sehr biblisch anhört. Aber es ist grundsätzlich falsch. Nur wenn Christus einen frei macht, ist solch ein Mensch wirklich frei. Frei ist man, wenn man tun kann, was man selbst will, ohne ein Sklave der Sünde zu sein. Und Gott gibt den Menschen eine neue Natur, die nur den einen und den höchsten Wunsch hat, Gott zu gefallen. So kann dieser eine Mensch sich unter die Autorität Gottes stellen und trotzdem völlig frei sein, denn er tut genau das, was er will. Das ist, was seine neue Natur unter der Leitung des Heiligen Geistes will. Jetzt habe ich das möglichst knapp formuliert. wie wahre Freiheit sich nach der Schrift gerade mit Autorität verbindet. Aber im modernen Denken bedeutet absolute Freiheit überhaupt keine Autorität mehr. Ohne dass man sieht, dass das nur zu einer neuen Sklaverei führen muss. Nun, so habe ich einige Dinge erwähnt, zusammengefasst, die in diesem New Age-Denken eine große Rolle spielen. Das New Age-Denken benutzt dabei oft Wörter, Ausdrücke, die uns auch vertraut sind. Man spricht zum Beispiel gerne von Transformation oder Transformierung, Umwandlung. Nun, wenn man daran denkt, dass das biblische Wort für Bekehrung oder Reue, Buße, Metanoia im Griechischen auch eine Veränderung des Denkens bedeutet, dann würde man wieder denken können, aha, hier geht es um genau dasselbe. Der Heilige Geist bringt eine Umwandlung des Denkens, des Bewusstseins hervor. Und das ist auch genau, was die New Age-Bewegung will. Dort, wo die New Age-Bewegung arbeitet, in christlichen Ländern oder die ehemals christlich waren, da benutzt sie auch ganz gerne solche christlichen Ausdrücke. Eine Umwandlung des Denkens ist doch genau, was die Bibel auch will, und das ist, was wir auch wollen. Vom Heiligen Geist, natürlich vom Heiligen Geist. Und Sie denken dabei, der Heilige Geist ist der kosmische Geist, ist das Kosmische. Man muss also sehr vorsichtig sein mit solchen Ausdrücken. Man möchte eine neue Spiritualität, die Menschen müssen wieder geistig werden, und das hört sich alles sehr biblisch an. Es hat sich eine ganz neue Wissenschaft entwickelt, um das alles auszuarbeiten. Nun könnte man sagen, wozu brauchen wir eine New Age-Bewegung? Denn wenn das Wassermann-Zeitalter kommt, dann werden diese Dinge doch von selbst in Erfüllung gehen. Ja, natürlich. Aber genauso, wie Marx sagte, die kommunistische Gesellschaft kommt von selbst, so hat Lenin später gesagt, aber wir wollen nicht darauf warten, wir wollen die Sache ein wenig helfen und es etwas fördern, dass es ein bisschen schneller kommt. Und darin wich er grundsätzlich von der marxistischen Lehre ab. Und so ist es hier auch. Natürlich kommt das von selbst, aber so ein Wassermann-Zeitalter dauert 2000 Jahre und noch nicht 200 Jahre warten, bevor sich das alles verwandelt hat. Deshalb will die New Age-Bewegung dabei ein wenig helfen. Damit die ganze Sache etwas gefördert wird, damit die ganze Sache etwas schneller zustande kommt. Und dazu brauchen wir diese Bewegung. Wir brauchen eine Revolution im Denken. Eine wissenschaftliche Revolution, eine gesellschaftliche Revolution. Wir müssen völlig umdenken. Das ist ein Kernwort. Wir müssen alle umdenken. Wir haben so viel Zeug in diesem christlichen Zeitalter in unserem Denken aufgebaut, das muss alles abgebaut werden. Wir müssen neu umdenken. Wir müssen dynamisch denken, wir müssen evolutionistisch denken. Das Okkulte muss einen größeren Platz haben. Nun, ich habe schon einige Male gesagt, dass was alles hier in dieser New Age-Bewegung vorhanden ist, ist eigentlich gar nicht neu. Das Neue ist nur dieser astrologische Rahmen des Wassermann-Zeitalters. Aber alle Elemente sind uralt. Sie gehen grundsätzlich, wie gesagt, auf 1. Mose 3 zurück. Auf den Sündenfall. Es sind uralte Lügen, die hier zusammengebracht sind. Und Luther hat mal gesagt, der Teufel ist der Affe Gottes. Er kann nur nachmachen. Er hat keine Kreativität, er kann nicht etwas Neues ausdenken. Er imitiert Gott. Er bringt nicht etwas Neues zu Vorschein, sondern er imitiert Gott. In welcher Hinsicht imitiert er Gott? Nun, die Christen haben natürlich schon längst über ein New Age gesprochen, ein neues Zeitalter. Eigentlich müssten wir beleidigt sein, dass die New Age-Bewegung uns diese Ausdrücke geklaut hat. Denn Christen verkündigen schon seit Jahrhunderten, dass das heutige Zeitalter eines Tages zu Ende kommt durch die Erscheinung des Herrn Jesus Christus und dann fängt ein neues Zeitalter an, das tausendjährige Reich. Das ist das neue Zeitalter. Oh, sagt der Satan, das ist interessant, das möchte ich auch mal predigen. Und jetzt fängt er auch an, ein neues Zeitalter zu predigen. Aber es geht genauso wie bei Hitler, der wollte ein drittes Reich gründen, das genauso lange dauerte wie das erste Reich, also auch 1000 Jahre. Aber es hat nur 12 Jahre gedauert. Ich muss schnell rechnen, 33 bis 45. 12 Jahre gedauert. Genauso wird es mit diesem New Age, mit diesem neuen Zeitalter sein. Denn das Interessante für uns ist natürlich, dass wir aus der Schrift wissen, dass der Herr Jesus eines Tages kommt, aber dass vorher genau das kommt, was die New Age Bewegung erwartet. Nämlich eine Weltregierung, man könnte sich noch darüber streiten, ob die Welt am Ende doch noch in zwei Teile verteilt ist, wie wir das oft geglaubt haben, aber so ganz klar und sicher ist das nun auch wieder nicht. Es kann auch wirklich so sein, dass das wiedervereinigte Europa ausgebaut wird und die Aussicht über den ganzen Westen, ich weiß es nicht, ich will ja auch keinen Prophet spielen. Ich sage nur, eine Weltregierung als Ausbauung der Vereinigten Nationen mit einer internationalen Polizei gehört natürlich zu den Möglichkeiten. Was in Europa möglich ist, ist grundsätzlich im ganzen Westen möglich. Jedenfalls, was die Schriften klar macht, ist, dass eines Tages in dem Vereinigten Europa ein Weltherrscher, ein neuer Diktator aufstehen wird. Demokratie ist die am wenigsten schlechte Regierungsmethode, hat Churchill gesagt. Er sagte nicht die beste, sondern die am wenigsten schlechte, weil in der Demokratie die verschiedenen bösen Kräfte sich gegenseitig im Gleichgewicht halten, sodass keine kleine Gruppe über die anderen herrschen kann. Aber eine Demokratie kann nur bestehen, wenn die Probleme nicht allzu groß werden. Wenn sie zu groß werden, dann müssen Politiker Maßnahmen nehmen, die zu unimpopulär sind und ihre Stellung bei den nächsten Wahlen gefährden. Und dann geschieht das, was in der Weimarer Republik geschehen ist. Da bricht die Demokratie zusammen und da entsteht der Ruf nach dem starken Mann. Die Europäische Gemeinschaft ist jetzt schon ein sehr undemokratisches System. Eine Verabredung von Regierungsführern, das Europarlament in Straßburg ist nur zum Lachen da und zum Klatschen, hat überhaupt nichts zu bedeuten. Aber es wird noch schlimmer werden. Jede nationale Regierung wird immer mehr einliefern müssen. Immer mehr Autorität wird zentralisiert werden nach Brüssel oder nach Straßburg. Das bedeutet, dass letztendlich die Probleme auch so groß werden könnten, dass alle Autorität zentralisiert wird und dass dann die Obrigkeit absolute Vollmacht bekommen wird, um die Probleme zu bewältigen. Und so sehe ich die Zukunft Europas. Deshalb haben die Dänen recht, jedenfalls die 46%, die gegengestimmt haben. Und als Christen kann man das doch nicht anders sehen. Ich weiß nicht, wie viel sie davon haben, so viele Christen gibt es in Dänemark leider nicht. Aber sie haben irgendwie noch eine gesunde Intuition. Und das kann man auch von Frankreich, von den Engländern sagen. Und ich denke, wenn es darauf ankäme, vielleicht die Mehrheit aller Westeuropäer. Denn das ist unsere Zukunft in Europa. Ein starker Mann. Und wir wissen einmal, das wäre natürlich sehr schön, wenn der starke Mann so aussehen würde, dass er auf der einen Seite alle Erkenntnis in sich vereinigt, alle Erkenntnis, alle möglichen, alle Kapazitäten, alle Fähigkeiten, das wäre ja toll, alle Wissenschaft, wenn es nötig ist, auch alle okkulten Fähigkeiten nach dem New Age denken und zu gleicher Zeit, dass er vollkommen unselbstsüchtig ist. Und nun, meine Freunde, das eben besteht nicht. Ob es nun ein Napoleon oder ein Hitler oder ein Stalin ist. Neben diesen großen Fähigkeiten, die sie alle hatten, sonst wären sie nicht an die Spitze gelangt, kannten sie das Wort Unselbstsüchtigkeit nicht. Denn Macht verwirrt, Macht korrumpiert. Absolute Macht verdirbt noch viel mehr. Absolute Macht macht aus dem Menschen ein Bestie. Deshalb hatte Nietzsche, der deutsche Prophet aus dem vergangenen Jahrhundert, recht. Der Übermensch ist ein Bestie. Es ist das Tier von Offenbarung 13. Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass das genau derjenige ist, worauf die New Age Bewegung wartet. Sie wartet auf den einen Machthaber, aber er wird ein Tier sein, sinnbildlich gesprochen, ein Bestie. Und sie warten auf den einen Weltlehrer, aber es ist der falsche Prophet aus der Offenbarung, der woanders in der Schrift der Antichrist genannt wird. Und dieses neue Zeitalter wird so kurz dauern wie das Dritte Reich oder noch kürzer. Die Schrift spricht von einer Periode von 7 Jahren. Es kann sein, dass das neue Zeitalter noch etwas länger dauert, wenn es noch einen gewissen Anlauf gibt zu diesen 7 Jahren. Aber das ist alles. Das ist alles. Wir Christen sollten auf unsere alten Rechte bestehen. Wir haben zuerst über das neue Zeitalter gesprochen. Das wollen wir jetzt mal richtig feststellen. Wir haben die ältesten Rechte auf den Begriff New Age. Und wir sollen in dieser Welt verkündigen, es gibt einen New Age. Die Christen, die wahren, liebetreuen Christen, sind die wahre New Age-Bewegung. Wir stehen in dieser Welt und wir sagen, es wird tatsächlich ein New Age, ein neues Zeitalter geben. Und an der Spitze wird der Mann stehen, der tatsächlich alle Macht hat, oder tatsächlich, der wirklich alle Macht hat, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist doch genau der Mann, den wir suchen, der alle Erkenntnis, alle Fähigkeiten, alle Möglichkeiten in sich vereinigt. Und der darüber hinaus vollkommen unselbstsüchtig ist. Durch einen Menschen möchte man doch mal gerne erst erproben. Gibt es sowas? Hätten wir Napoleon oder Hitler oder Stalin mal erst so erproben können, wie unselbstsüchtig sie denn wohl waren? Der Plato, der alte griechische Philosoph, hat sich das auch so ausgedacht. Eine totalitäre Regierung, aber an der Spitze Leute, die keinen Besitz haben, die Ärmsten sind, unverheiratet, und die weißen Männer, da sah er so die Gefahr der Macht, aber das war alles Idealismus. Er sah aber die Gefahr der Macht. Da oben an der Spitze müssen solche sein, die freiwillig auf alles verzichten, unselbstsüchtig. Könnte man solch einen Mann finden, dann möchte man ihn erst erproben. Heute Nachmittag wurde in diesem Saal dieser Vers gelesen aus 2. Korinther 8. Von dem einen, der absoluten Reichtum besaß und vollkommen arm wurde, damit wir reich werden würden. Stellen wir uns solch einen Politiker vor, einen Staatsmann, der all seine Reichtümer, die gewaltig sind, ablegt für das arme Volk. Aber die Diktatoren, und dieses Land weiß auch etwas davon, die Diktatoren haben sich gerade immer bereichert. Das waren immer die Reichsten. Ob es nun ein Napoleon, ein Hitler, ein Stalin war. So ging es immer mit den Diktatoren. Aber ich weiß von einem, der einmal alle Gewalt ausüben wird, aber vollkommen unselbstsüchtig war. So unselbstsüchtig, dass er in diese Welt kam, um sein Leben für Menschen zu geben. Das ist wohl der Unselbstsüchtigste, der größte Idealist, wenn ich das mal so menschlich sagen darf. Ein Mensch, der bereit ist, sein Leben für seine Mitmenschen einzugeben. Und nicht nur als Märtyrer, sondern weil nach den ewigen Ratschlüssen Gottes gerade dadurch die Menschheit, insoweit sie Buße tut und sich zu Gott bekehrt, errettet werden kann. Dieser Mensch wurde erprobt. Und er, der freiwillig vollkommen arm geworden ist, ja von einem heiligen und gerechten Gott verlassen wurde. Er hat die Probe bestanden. Und nachdem er gestorben war und aus den Toten auferstanden war, sprach er diese Worte: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Vor kurzem war ich in Nürnberg in der Kathedrale. In Nürnberg, in der Kathedrale. Und es lag ein Buch. Und jeder, der etwas über Gewalt schreiben möchte, konnte darin etwas schreiben. Und es standen so Seiten voll von Leuten, die gegen Gewalt waren. Und alle Formen der Gewalt wurden in diesem Buch verurteilt. Ich habe nur einen Satz darin hineingeschrieben. Zwischen Anführungszeichen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Matthäus 28. Worte des Herrn Jesus Christus. Das ist auch eine Bedeutung des Wortes Gewalt. Macht. Er ist der eine, der in dem neuen Zeitalter das wir nach der Schrift das tausendjährige Friedensreich nennen. Wahrhaftig die Umweltproblematik ausräumen wird. Wir haben es gelesen, der auch die Kriege, den Kriegen ein Ende setzen wird. Es steht angeschrieben in New York, beim Gebäude, ich habe das selbst gesehen, da steht angeschrieben, dass die Schwerter zu Pflugmessern umgeschmiedet werden. Aber das werden die Vereinigten Nationen nicht zustande bringen, wenn sie es auch wollen. Er wird es tun. Er wird die Kriege abschaffen. Er wird die Hungersnöte abschaffen. Er wird die Umweltproblematik abschaffen. Er kann, er wird. Und er wird es alles nur tun zu unserem Heil. Ich würde fast sagen, alles zum Wohle des Volkes. Ich habe das früher hier so oft gesehen. Und irgendwie, aber es hat mir immer Spaß gemacht. Euch nicht, aber mir wohl. Weil ich meine Fantasie dabei immer habe wirken lassen und ich habe hier überhaupt nicht an die Partei gedacht. Ich dachte, das ist doch wunderbar. Einmal wird es in der ganzen Welt so angeschrieben werden. Wenn es einen geben wird, der wirklich alles zum Wohle des Volkes und für den Frieden tun wird. Uns auch zustande bringen wird. Und das ist auch nicht von ungefähr. Ich sage das nicht als Witz. Das ist auch nicht von ungefähr, dass solche Sprüche, wie man die damals hier überall sehen konnte, dass sie so religiös klangen. Nicht, weil sie wahr ist. Sie kennen diese Aussage. Sie waren absichtlich religiös. Marx war ein Jude. Man sagte das, die Russen sagten das nicht so ganz gerne, aber Marx war ein Jude. Das heißt, er war von Kind an vertraut mit dem messianischen Zeitalter. Nur hat er diesem Zeitalter seinen Messias geraubt. So blieb nur noch ein idealistisches Zeitalter, ein Paradies übrig. Aber dieser jüdische Mann nahm den Messias aus diesem Zeitalter weg. Er wollte gleichsam selbst der Messias sein oder ein System hervorrufen, das als Messias auftreten könnte. Aber bringen wir den Messias wieder hinein. Er wird auf diese Erde das Paradies bringen. Diese wunderbare Gesellschaft, so wie sie im Buch Jesaja besonders beschrieben wird, das ist das neue Zeitalter. Und wie kann man daran Anteil haben? Dafür muss man sich nicht melden bei einer politischen Partei. Dafür muss man sich sogar nicht bei irgendeiner Kirche melden. Dafür muss man sich, mit Ehrfurcht gesagt, bei Gott melden. Auf den Knien. Seine Sünden bekennen. Und den einen Menschen von Golgatha als Erlöser und als Herrn anerkennen, annehmen. Er, der all unsere Sünden, die Sünden derer, die an ihn glauben, weggetan hat für ewig durch sein Blut. Er ist derjenige, der einmal alle Gewalt ausüben wird auf dieser Erde, aber auch jetzt schon alle Gewalt ausüben möchte in meinem und deinem Leben. Christen sind solche, die absolute Freiheit predigen. Könnt ihr das alles übernehmen, was ich gesagt habe? Noch alles ist ein bisschen übertrieben, aber vieles, vieles übernehmen und sagen, hören wir doch, wie biblisch das alles klingt und versuchen wir zu verstehen, was nun wirklich das Biblische daran ist. Geben wir der New Age Bewegung recht, dort, wo sie wirklich berechtigte Kritik ausüben. Manches war auch falsch. Manches ist unter einer christlichen Flagge getan worden, das überhaupt nicht biblisch war. Dann könnte man gerechte Kritik sicher akzeptieren. Aber zur gleichen Zeit müssen wir nachweisen, das war aber auch nicht authentisches Christentum. Biblisches Christentum. Biblisches Christentum ist ganz was anderes. Und wir haben in der heutigen Zeit die große Verantwortung, berechtigte Kritik anzunehmen, aber darauf zu antworten, mit dem, was die Schrift uns wirklich sagt, was wirklich Christentum ist, was wirklich das christliche Evangelium ist. Deshalb ist es nötig, dass wir etwas von diesen Dingen wissen. Deshalb haben wir darüber gesprochen heute Abend. Nicht einfach, um Neugierde zu befriedigen, sondern damit wir wissen, was los ist. Damit wir auch, wenn wir auf diese Dinge stößen, unsere Antworten bereit haben. Wir müssen uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Wir Christen sind oft solche, die alle Antworten wissen, aber wir kennen die Fragen nicht. Wir kennen die Probleme nicht. Wir müssen uns auseinandersetzen mit den Problemen des modernen Menschen. Wir müssen versuchen, ihn zu verstehen, sonst kommt unser Evangelium überhaupt nicht an. Denn wir wissen nicht, wie wir die Ausdrücke finden müssen, um ihm dieses Evangelium deutlich zu machen, in seinem Rahmen, innerhalb seiner eigenen persönlichen Problematik. Wir müssen den modernen Menschen verstehen, sonst kommen unsere Worte wenig an. Das ist unsere Aufgabe, damit unser Zeugnis nicht ausstirbt, sondern gerade auch in dieser toleranten Zeit wir noch mit der Wahrheit Gottes in den Händen, nicht als eigensinnige, naseweise Menschen in uns auf die Wahrheit gepachtet zu haben. Wie wenig haben wir denn wohl nicht selbst noch von der Schrift verstanden? Wollen wir mal ehrlich sein. Aber wir wollen mit dem Wort Gottes kommen. Wir wollen nicht mit unseren Weisheiten kommen, sondern mit dem RS steht geschrieben. So wie der Herr Jesus es tat, als er mit niemand weniger als mit dem Teufel sich auseinandersetzte. Und er antworten konnte, es steht geschrieben. Gott sucht auch heutzutage, sage ich ganz besonders unseren jungen Menschen, eine Jugend, die das Wort Gottes kennt, so gut kennt, dass es sagen kann, dass sie sagen können, es steht geschrieben, mit Kapitel und Vers. Die aber auch weiß, um welche Probleme es sich handelt, die sich mit ihren Mitstudenten, Mitschülern auseinandersetzen kann, ihre Probleme versteht und auch aus der Schrift ein Zeugnis weiterreichen kann an die vielen, vielen um uns herum, die in Not sind, wenn sie es auch nicht zugeben wollen. Möge der Herr einem jeden von uns die Kraft und die Weisheit geben, in dieser letzten Zeit, in diesen letzten Tagen noch ein effektives Zeugnis für den Herrn zu bilden, zu seiner Verherrlichung, bis er kommt.